Gnade und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Der englische Literaturprofessor und Autor C.S. Lewis, wir kennen ihn vielleicht von der Narnia-Reihe, er nannte Gott einmal den transzendenten Einmischer. Den transzendenten Einmischer. Lewis war eigentlich Atheist, kam irgendwann mit etwa 30 Jahren zum christlichen Glauben und schrieb sehr viel, verteidigte den christlichen Glauben vor seinen Oxford-Kollegen und so weiter. Und hier nannte er Gott einen transzendenten Einmischer. Was ist Transzendenz? Das haben sich die schlauen Philosophen in ihren Gelehrtenstuben ausgedacht. Es ist ein Begriff für Gott oder das Göttliche. Es ist jener Bereich, der ganz weit jenseits unseres Erfahrungsbereichs liegt. Es ist der Bereich, der weiter draußen ist und wahrscheinlich, weil die Philosophen keinen nahbaren Gott wollten, da denkt man sich einen schlauen Begriff aus, der Transzendente, und es klingt so viel unpersönlicher, so viel uneingemischter wie Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, oder? Der transzendente Einmischer, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Man hat doch extra diesen Begriff erfunden, um Gott endlich rauszuverbannen. Irgendwo weit draußen hinter die Galaxien, da darf er gerne sein, da darf er gerne sein Dasein verbringen, Däumchen drehen, uns aber gefälligst in Ruhe lassen hier auf dieser Welt. Aber Lewis, er schlägt genau den Nagel auf den Kopf und sagt, Gott ist nicht der, der weit draußen ist. Er ist transzendent, wenn man es so nennen will. Ich mag diese Begriffe nicht, nenne ihn einfach bei den Namen, die wir auch im Alltag verwenden. Aber er ist ein Einmischer. Er ist da. Jetzt in diesem Moment, ich weiß nicht, ob du dessen bewusst bist, in diesem Moment, Sonntag 11.27 Uhr, ist er jetzt gegenwärtig in deinem und meinem Leben. Umhüllt uns, durchdringt uns, weiß alles. Absolut alles. Und ich glaube, manchmal, da haben wir auch als Christen Gott im Bereich von Gemeinde, von Diensten, von Lobpreis, von stille Zeit, von Gebet, Hochzeiten, Beerdigung, da Gott, ja, da soll er sein. Aber sehen wir Gott auch im Bereich von unserem Bankkonto, von unserem Hauskauf, von unseren Anlagestrategien, vielleicht von meiner Lebensversicherung, bei meiner Jobwahl, soll Gott da auch sein? Oder kommt er mir davor als der transzendente Einmischer, der doch lieber doch etwas weiter draußen bleiben soll, weil das weiß ich schon selbst, wie ich hier meine Entscheidungen treffe. Ein Mann, der Jesus einmal begegnete in Lukas 12, er wollte diesen Einmischer haben, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir ihn suchen sollten. Er wollte, dass Jesus sich einmischt in sein Leben und das Leben seines Bruders, aber auf eine andere Art und Weise. Ich will lesen aus Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Und wir werden uns heute das Gleichnis vom reichen Kornbauern näher anschauen und sehen, dass Gott so anders ist und dass er sich tatsächlich für die Details unseres Lebens interessiert. Für jedes Detail. Lukas 12, 13 bis 21. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und jetzt kommt ein Gleichnis höchstpersönlich für den Erbteilwünscher. Ich weiß nicht, wie er sich dabei gefühlt hat, als er dieses Gleichnis auf sich direkt bezogen gehört hatte. Aber es wird ihm nicht so gut ergangen sein vermutlich, denn ab Vers 16, da bringt Jesus ein Gleichnis. Und die Hauptperson scheint genau dieser Mann zu sein. Er aber sagte ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auch viele, viele Jahre, ruhe aus. Iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Narr oder du Dummkopf. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Das Ganze beginnt hier mit einem menschlichen Problem. Da hat einer ein Problem und wir verstehen sein Problem vermutlich. Ich war noch nie in irgendwelchen Erbstreitigkeiten verwickelt und habe es auch nicht vor zu sein. Aber von dem, was ich gehört habe, gehört es zu den schlimmsten, nervzehrendsten Erfahrungen, die ein Mensch so machen kann. Warum? In der Regel stirbt ein geliebter Mensch und die Nachkommen haben nichts Besseres zu tun, wie sich darum zu streiten, wer den Besitz bekommt. Das ist eine Katastrophe. Das mergelt aus, emotional, seelisch, gedanklich, Gerichtsprozesse mit den Menschen, die man liebt, über ihr eigentlich Besitz, der einem nicht mal so wirklich gehört. Und dieser Mann scheint in solchen Erbstreitigkeiten verwickelt zu sein. Wir wissen es nicht. Sind die Eltern gestorben? Vermutlich. Ist er im Recht oder im Unrecht? Das wissen wir auch nicht, interessanterweise. Und Jesus scheint sich auch gar nicht dafür zu interessieren, wer im Recht oder wer im Unrecht ist. Aber er sagt zu ihm, Lehrer, und jetzt achtet mal darauf, er spricht so ein bisschen wie zu einem Schuljungen zu Jesus. Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Jesus, mach was, hilf mir. Greif endlich ein, sprich ein Machtwort. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du jemandem etwas wirklich Wichtiges sagen wolltest und plötzlich wechselt er mittendrin das Thema. Also mit meinen Kindern erlebe ich es immer wieder, wenn man im Auto fährt und einmal weiß ich, ich wollte was ganz Wichtiges sagen, irgendwas übers Leben sprechen und dann plötzlich, oh, guck mal, ein Traktor. Man denkt, ach Mann, es hat nicht so ganz funktioniert. Die Aufmerksamkeit ist nicht ganz so da. So muss es Jesus hier gegangen sein. Weil eigentlich im Kontext, wisst ihr, über was er hier gerade spricht? Über tief ernste Dinge. Über geistliche Dinge. Ewige Dinge. Er spricht hier über, im Kontext, über Warnung vor Heuchelei. Über die Ermutigung, den Glauben furchtlos zu bekennen. Er spricht hier im Kontext über die Warnung der Lästerung gegen den Geist. Das sind ganz ernste, zentrale Dinge. Aber der Mann wird nur da gesessen sein, in die Luft gestarrt haben. Wann ist die Predigt endlich aus? Wann ist die Predigt endlich aus? Ich muss über mein Erbe mit ihm reden. Zack, nach der Predigt zu Jesus. Und Jesus, kümmere dich bitte um meine Erbangelegenheiten. Macht der Mann sich Sorgen um sein Seelenheil? Geht er zum Herrn, um zu fragen, wie er in Heiligung wachsen kann, wie er Veränderung erleben kann, wie er Gott verherrlichen kann? Überhaupt nicht. Der Wind weht von einer ganz, ganz anderen Seite. Kommt gerade gedanklich direkt von den Egoismusinseln aus dem Ozean, der Habgier zu Jesus und sagt, klär bitte meine Probleme. Gib mir, was mir zusteht. Sorg für Gerechtigkeit. Ich musste nachdenken, als ich über diesen Mann hier im Text nachgedacht habe. Wofür bete ich? Was bestimmt meine Anliegen, die ich zum Herrn bringe? Bin ich manchmal genau so jemand, der zu Gott kommt und Bitte reiht sich an Bitte um Dinge, die nicht unwichtig sind? Ein Erbstreit ist nicht unwichtig. Aber die eigentlich nur persönliche Wünsche, Präferenzen hervorbringen. Gott ist ein zuverlässiger Versorger. Er ist ein liebender Vater, wie wir im letzten Gleichnis gesehen haben. Aber wie oft bitten wir für Dinge, die überhaupt nicht gut für uns wären und die er uns deswegen auch nicht gibt? Und sind es wirklich geistliche Dinge, die mich in meinem persönlichen Gebetsleben bewegen? Oder was ist es? Was bringe ich vor ihn? Denn wisst ihr, was ein bisschen niederschmetternd ist? Auf diese menschlichen Probleme sehen wir göttliches Desinteresse. Jesus interessiert sich nicht großartig für die Probleme dieses Mannes. Also nicht für diese Probleme. Für andere interessiert sich Gott und Jesus sehr. Aber schaut mal, wie Jesus ihm antwortet. Es klingt fast schon ein wenig müde. Ich will nicht sagen genervt. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist ganz anders wie wir Menschen. Aber es klingt müde, niedergeschlagen. Mensch, Vers 14, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Göttliches Desinteresse. Mensch, mit was für Problemen kommst du zu mir? Geh doch lieber zu deinem Anwalt, wenn es dein Herz so bewegt, dass du die ganze Predigt gerade nur über dein Erbe nachdenken musstest. Geh zu menschlichen Leuten, die dir vielleicht mehr oder weniger helfen können. Aber warum kommst du damit zu mir? Ich sehe doch deine wirklichen Probleme. Ich sehe doch deine wirkliche Last. Ich möchte dir hier überhaupt nicht helfen. Wer weiß, vielleicht ist der Plan Gottes in diesem Moment, gerade durch dieses Leid des Erbstreits, das Herz des Mannes zu erreichen. Der Mann möchte aber keinen Ratgeber für seine Probleme. Er fragt nicht Jesus, was soll ich tun? Ist es weise, auf mein Recht zu bestehen? Soll ich meinen Bruder, der mich gerade ungerecht behandelt, der mich übervorteilt, soll ich ihn einfach damit in Ruhe lassen und mich zurückziehen? Er will keinen Rat, er will eine Lösung, eine schnelle Lösung für sein Problem. Und er möchte, dass Jesus die Wünsche seiner Seele erfüllt. Aber mit diesem Wunsch kann seine Seele nicht glücklich werden. Es geht nicht. Und jetzt kommt Jesus und spricht eine ernste, ernste Warnung aus, Vers 15. Und ihr Lieben, das ist kein netter moralischer Hinweis irgendeines Menschen. Das ist eine Warnung des lebendigen Gottes an dich und an mich und an diesen Mann. Er aber sprach zu ihnen, Vers 15, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Oder wir könnten auch übersetzen, vor aller Gier. Das ist eine ernste Warnung. Ich glaube, der Mann war nicht so glücklich in diesem Moment, hier als Paradebeispiel für Habgier und Habsucht gebraucht zu werden. Aber Jesus ist ehrlich, er ist Gnade, aber er ist auch Wahrheit. Gebt Acht. Wir könnten einsetzen, glaube ich, in unserem Zeitgeist, hütet euch vor jeder Form des Materialismus. Mit Sicherheit haben wir diesen Begriff schon einmal gehört. Und es ist hochinteressant, er wird zweierlei gebraucht. Wenn wir von Materialismus sprechen, gibt es einmal den philosophischen Materialismus. Und ich dachte früher, das wären völlig verschiedene Dinge. Der philosophische Materialismus und der finanzielle Materialismus. Aber die hängen sehr eng zusammen. Der philosophische Materialismus sagt, alles was ist, ist Materie. Alles was existiert, können wir irgendwie anfassen, ist in Form von Atomen, Molekülen, was auch immer da. Und per Definition gibt es in diesem Materialismus nichts, absolut nichts, was außerhalb der Materie existiert. Es gibt keine Seele in uns. Wir sind Fleisch, Blut, Knochen, Haut. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber all diese Dinge, die wir eben sind, in biologisch-chemischer Form. Und wenn diese Dinge weg sind, 2,5 Meter unter der Erde, ist aus, finito, das war's. Gott kann es da schon gar nicht geben, er ist ja nicht Materie. Natürlich wirft diese Sicht ganz viele Fragen auf, aber wir lassen es mal dahingestellt sein. Aber jemand, der diese Sicht aufs Leben hat, was ist der einzige mögliche Weg, um glücklich zu werden? Der finanzielle Materialismus. Ich versuche die Materie, die Dinge, den Besitz zu greifen und aufzuhäufen und zu genießen, solange ich kann. Und diese 80, 90 Jahre, wenn es gut läuft, alles zu nehmen, was nur geht. Alles in mich hineinzusaugen, was ich nur kann. Und versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Paulus, er nennt es ja einmal etwas ironisch, fresst, sie wollen fressen und saufen, denn morgen müssen wir sterben. Das ist die einzige Antwort, die man hier hat. Aber wir, ihr Lieben, ich hoffe, ich kann wir sagen, ich zumindest, ich glaube nicht an den philosophischen Materialismus. Ich glaube nicht, dass alles, was ist, Materie ist, sondern dass Gott Geist ist und dass er in uns, in seinem Ebenbild, uns als Menschen aus Materie, Fleisch und Blut gemacht hat, die aber auch eine Seele haben. Das ist immateriell, das kann man nicht anfassen. Und diese Seele ist und bleibt ewig, für alle Zeit. Niemals wird es uns nicht mehr geben, diese Seele. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wer eigentlich diese Voraussetzung in seinem Denken hat, also ich bin ein Mensch und ich weiß, dass diese Materie, die ich bin, einmal vergehen wird, aber meine Seele bleibt ewig, es wäre der größte Unsinn, dieses Leben im Materialismus zu leben. Anhäufen, besitzen, zusammensammeln. Denn was ist das Hauptproblem des Materialismus? Wer diese Weltanschauung hat, der konzentriert sein Leben auf Geld und auf Besitz, anstatt auf Gott. Und das ist die größte Gefahr. Und deswegen sagt Jesus, seht zu, hütet euch davor. Habsucht, dieses unstillbare Verlangen nach Besitz. Ein unstillbares Verlangen nach Besitz. Und hier hat der Teufel so viele Menschen in seiner Hand, weil man sich innerlich verspricht und sagt, wenn ich nur mehr habe, habe ich auch mehr Glück. Ist das Leben eine einzige Suche, ein einziges Drängen nach Besitz? Nochmal diese Beförderung. Und dann kann ich mir das leisten, mir das kaufen. Ich könnte mein Geld sogar dort anlegen. Seht zu, dass ihr das nicht tut. Und Gott gibt uns sogar eine Begründung in Vers 15, im zweiten Teil. Hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, also selbst jemand, der alles hat und noch mehr, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Diesen Gedanken vertiefen wir später noch weiter. Und dann bringt Jesus das Gleichnis. Und ich würde dieses Gleichnis gerne für uns aufdecken, indem wir uns 5 Fragen an unseren persönlichen Besitz, an das, was wir haben, stellen und versuchen, anhand dieses Gleichnisses einen Spiegel einmal vor unser Leben zu stellen, zu sagen, bin ich vielleicht genau dieser Mann, der hier in diesem Gleichnis bezeichnet wird? Die erste Frage, woher kommt eigentlich mein Besitz? Ich weiß nicht, was du alles hast. Wir wohnen hier in Deutschland, im reichen Westen. In der Regel haben wir sehr, sehr viel. Meistens verbirgt sich in unserem Keller nochmal ein Hausstand und Besitz. Wir könnten praktisch jedes Produkt sofort wieder irgendwie mit einem alten ersetzen, speichern diese Dinge. Uns geht es sehr, sehr gut. Aber woher kommt eigentlich alles, was ich habe? Die Kleider, die ich trage, die Brille, die ich aufhabe. Vielleicht hast du keine Brille, aber andere Dinge. Mein Haus, mein Auto, das Benzin im Auto. Der Rasen, den ich vielleicht im Mai eingestreut habe, die Bäume, die ich gepflanzt habe, die Teppiche, die bei mir zu Hause liegen, der Thermomix, wenn du einen hast. Woher kommen diese Dinge? Woher kommt mein Besitz? Schaut mal, was der Mann im Gleichnis sagt. Er aber sprach zu ihnen ein Gleichnis und sprach, das Land eines gewissen reichen Mannes trug viel ein. Das ist ein Landwirt und ein Bauer. Und er bekommt eine große, große Ernte. Die Ähren, sie neigen sich, die sind schwer und dick. Den Mais, den er anbaut, der wuchert und der sprüht regelrecht vor diesem Neongrün und Neongelb des Korns. Und als er die Ernte einholt, hat er so viel, dass seine Scheune nicht reicht, um all das zu speichern. Aber was ist diese Antwort des Mannes, der diesen Besitz hat, wenn wir das Gleichnis weiterlesen, mein Besitz. Das habe ja ich gemacht. Ich habe die Körner ausgesät, ich habe das Unkraut weggejätet, ich habe es auch wieder geerntet und gedroschen. All das gehört mir. Wir könnten das vielleicht auf uns übertragen und sagen, in diesem Gleichnis, wenn es im 21. Jahrhundert geschrieben werden würde, genüsslich lehnte sich der Mann zurück. Der erste Lohn des neuen Jobs blinkte auf seiner Bank-App auf. Endlich hatte er es geschafft. Oder zufrieden fuhr die Frau nach Hause. Der Erbverwalter hatte ihr einen Teil zugesprochen, der weitaus größer war, als sie erwartet hatte. Nun musste sie sich keine Sorgen mehr machen. So etwa könnte das bei uns lauten in unserer Zeit. Ich habe genug und noch mehr als das. Unerwartet, plötzlich ist es da. Und was sagen wir intuitiv? Ich habe es geschafft. Ich bin am Ziel. Es ist mein Besitz. Wenn wir die Bibel lesen, Geschwister, gibt es meinen Besitz eigentlich gar nicht. Es existiert nicht. Mein Haus ist Gottes Haus. Mein Garten ist Gottes Garten. Mein Konto ist Gottes Konto. Mein Gehalt ist Gottes Gehalt. Mein Aktienfonds, wenn du einen hast, ist Gottes Aktienfonds. Meine Lebensversicherung ist Gottes Lebensversicherung. Mein Amazon-Bank- oder Bestellkonto ist Gottes Bestellkonto. Alles gehört ihm. Lass uns einmal in Römer 11, 36 gehen. Das ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Aber lass uns einmal im Hinblick auf unseren Besitz lesen. Und das verändert alles. Radikal alles. Wenn wir das wirklich glauben, was hier steht, dann ist die Sicht auf unseren Besitz eine radikal andere, wie die Sicht, die jemand hat, der nicht an Gott glaubt. Römer 11, 36. Achtet auf die Verhältniswörter. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind, und jetzt kommt's, alle Dinge. Egal, was du jemals in deinem Leben gesehen, gerochen, gefühlt, geschmeckt hast, gespürt hast, jede Emotion, alles, absolut alles, jedes Haar auf meinem Kopf, jedes gewebte Ding in meinem Hemd, jeder Euro auf meinem Konto, absolut alles ist was genau diese drei Punkte von ihm, er hat es gemacht. Es ist durch ihn, oder man könnte auch übersetzen, es besteht durch ihn. Jedes Atom in diesem Raum, jedes Atom, aus dem wir bestehen, ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber das mit den Elektronen und so weiter, all das erhält er in diesem Moment. Und würde er aufhören, wäre es alles weg. In einem Hauch würde es schlicht und ergreifend nicht mehr existieren. Es ist von ihm, es besteht durch ihn und es ist für ihn gemacht. Das ändert alles. Wenn alles von ihm, durch ihn und für ihn ist, dann kann ich zu nichts, zu absolut nichts mehr sagen, im wirklichen Sinne, das ist mein Haus. Natürlich haben wir in unserer Gesellschaft eine Ordnung erschaffen und die ist richtig und korrekt, dass es Besitz gibt und dass dieser Besitz verteilt ist und es gibt Ordnung und Gesetze darüber. Aber im viel tieferen Sinn, wenn ich weise bin und wenn dieser Kornbauer weise gewesen wäre, sage ich, alles, was ich habe, ist von ihm, besteht durch ihn und existiert für ihn. Und die Bibel gebraucht für uns nicht den Begriff Besitzer von Dingen, sondern einen ganz anderen, nämlich Verwalter. Wenn ich mich aus biblischer Sicht in Bezug, im Verhältnis zu meinem Besitz sehe, dann hat Gott es mir geschenkt, hat gesagt, Samuel Ewert, hier lebst du deine, ich weiß es nicht, wie viele Jahre, 31 sind es schon, und ich gebe dir Dinge. Ich vertraue dir eine Familie an, ich vertraue dir ein Haus an, ich vertraue dir einen Job an. Ich vertraue dir all diese Dinge an, verwalte sie gut. Eines Tages, da kommt es wieder zurück zu mir. Wie radikal anders ist das, Geschwister? Es ist auch erlösend, weil ich aus diesem Strudel von Haben und mehr rausgekommen bin und mich in gewisser Weise auch zurücklehnen darf und sage, Herr, ich lebe also gar nicht dafür. Ich muss mich also nicht definieren über meinen Job und über mein Haus, über mein Auto, das jeden Samstag geputzt wird. Das ist nicht das, was meinen Wert ausmacht. Das ist wunderbar. Du bist es, der es mir anvertraut hat. Und ich darf Verwalter sein. Und ein Verwalter wirtschaftet nicht für sich selbst. Das wäre ein schlechter Verwalter. Der steckt es nicht in seine Tasche. Das wäre ein straffälliger Verwalter. Er verwaltet für den Herrn. Er führt die Geschäfte aus für den Besitzer. Der reiche Kornbauer hat es überhaupt nicht im Blick. Null. Ich habe mehr, die Felder sind reif. Wunderbar, das habe ich gut gemacht. Was mache ich nur mit all dem Überfluss? Für ihn gibt es in dieser ganzen Überlegung, die Gott in der Gleichung überhaupt nicht. Er ist nicht existent. Ich habe den Eindruck, auch für uns als Gläubige ist Gott in der Gleichung des Besitzes häufig nicht existent. Ich weiß nicht, ob du Bücher liest zum Thema Geld, Besitz, aber ich würde vermuten, wenn du es tust, dann sind es säkulare Bücher, oder? Das junge Volk liest keine Bücher mehr, die schauen YouTube-Videos an. Welche Kanäle sind es? Das ist nicht nur das junge Volk, mittlerweile machen es alle. In der Regel, wenn wir dazu uns informieren wollen, das Letzte doch, worauf ich komme, ist, welche Aktienfonds wäre jetzt angebracht? Ich glaube, ich höre mir mal die Predigt dazu an. Was für eine Predigt? Das ist absurd. Ich will Geld anlegen. Brauche jetzt nicht irgend so ein geistliches Gerede. Kann es sein, dass wir Gott aus dieser Gleichung herausnehmen und damit alles auf den Kopf stellen, uns zum Besitzer machen, wo wir eigentlich nur Verwalter sind? Frage 2, nach welchen Prinzipien verwalte ich meinen Besitz? Schaut mal, was die Prinzipien unseres Kornbauern sind. Vers 17. Und er überlegte, Achtung, bei sich selbst. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Armer Mann. Er überlegte bei sich selbst. Jemand sagte einmal, dass der Bereich der Finanzen ist häufig der ausführende Arm unserer Seele. Das, was die Seele wirklich will, das machen wir dann eben durch Bestellungen, Finanzen, Besitz. Da handeln wir. Es ist ein Gradmesser manchmal unseres geistlichen Zustands. Finanzen sind kein neutraler Raum, auch hier bei unserem Kornbauer nicht. Vielmehr ist es ein Einflussgebiet, wo der Teufel versucht, mit allem, was er tun kann, uns genau so handeln zu lassen wie diesen Mann in dem Gleichnis. Was kann ich tun nach meinen Prinzipien, nach meinen Vorstellungen? Und es macht aus einer Sicht, die Gott nicht in sich mitträgt, es ist absolut nachvollziehbar, aber wir glauben doch an einen persönlichen Gott. Ich würde es einmal so sagen, wenn wir nicht aktiv und auf Grundlage der Bibel unser ganzes Denken über Besitz und Geld formen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir im Einfluss Satans darüber stehen. Dieses Gebiet ist so gefährlich, das ist ein Minenfeld, dass wenn ich das nicht aktiv tue, und ich merke bei mir, ich muss es mindestens einmal im halben Jahr machen, wenn ich das nicht mache, mich wieder hinsetze, darüber bete, mich geistlich wieder pole und sage, Herr, ich will das richtig machen, ein halbes, dreiviertel Jahr später, ich bin wieder mitten in der alten Schiene drin. Dieser Mann, er überlegt bei sich selbst, und das ist nie eine gute Idee. Das ist in der Regel immer eine Sackgasse. Stell dir mal vor, er hätte gefragt, oder es würde hier heißen, und er, der reiche Kornbauer, fragte Gott, der ihm den Überfluss geschenkt hatte und sprach, Gott, was soll ich damit tun? Völlig andere Situation, oder? Aber es ist eine gefährliche Frage, denn es kommt garantiert eine Antwort. Aber gefällt mir diese Antwort? Das ist eben das Problem. Lass uns einmal einfach nur zwei Beispiele anschauen, aus der Bibel herausgegriffen, in Bezug auf Besitz und auf Finanzen und den Umgang damit, wo Gottes Wort uns einen so anderen Weg aufzeigt wie die Welt. Einfach zwei Beispiele. Was hätte der reiche Kornbauer tun können, wenn er ein weiser Mann gewesen wäre, um mit seinem Überfluss gut umzugehen? Das Erste, was er hätte tun können, wäre, diesen Überfluss Menschen direkt zu geben, die nicht genug haben. Emerson, ein amerikanischer Dichter, er schrieb einmal in einem Gedicht: Sprich mir gegenüber nicht, wie es heute ein braver Mann tat, von meiner Pflicht, alle Armen in eine gute Lage zu bringen. Sind das denn meine Armen? Sind es denn meine Armen? Was habe ich mit dem zu tun? Warum soll ich mich um ihn kümmern? Gehört er mir? Bin ich verantwortlich für seine Armut? Ich könnte mir vorstellen, dass so manch ein Christ hier mit lautem Beifall klatschend dazukommen würde und würde sagen, Amen. Endlich spricht es mal einer aus. Was soll ich hier? Soll ich mich, ich kleiner Mensch, mich um die Nöte und Probleme der Welt kümmern? Aber die Bibel, sie sagt, ja, es sind deine Armen. Es sind sie wirklich. Die Menschen um dich herum, die Not leiden. Und die Bibel würde Not leiden, als die Grundbedürfnisse sind nicht gestillt. Das sind meine Armen. Nur ein paar Beispiele. Könnt mit aufschlagen, ich werde aber schnell durchgehen, könnt auch einfach zuhören. 5. Mose 15,11. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, sagt Gott zu seinem Volk, unterstütze deinen armen und bedürftigen Bruder in deinem Land. Merkt ihr den Ton, den Gott hier trifft für sein Volk? Ich befehle dir, es wird immer Arme geben, unterstütze deinen armen und bedürftigen Bruder in deinem Land. Oder Sprüche 19, Vers 17. Wer Bedürftigen hilft, leiht es Jahwe. Wer Bedürftigen hilft, leiht es Jahwe. Und der wird ihm seine Wohltat vergelten. 2 Kapitel später in Lukas 14, die Verse 12 bis 14, sagt Jesus, als er gerade hier sitzt mit eher der sozialen Unterschicht, dann wandte er sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deinen reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten ersetzen. Ihr Lieben, merkt ihr den Punkt? Das Einzige, was Jesus hier verspricht, ist, in diesem Leben bekommst du nichts dafür zurück, wenn du tatsächlich sagst, der Arme ist mein Armer. Der Notleidende ist mein Notleidender. Jesus sagt ja gerade umgekehrt, gib nicht denen, die das zurückgeben können. Was ist denn das für ein Geben? Ja, die eine Hand wäscht die andere. Das ist ein menschliches Prinzip. Nein, nimm genau die Leute, von denen du weißt, ich gebe ihnen und ich kriege nichts zurück. Vielleicht nicht einmal Dank. Und wenn du das tust, und jetzt kommt der Glaube ins Spiel, dann wird Gott es dir nach der Auferstehung einmal ersetzen. Manchmal frage ich mich, wie Gott sowas tun kann, weil ich bin doch nur Verwalter. Und ich verwalte doch nur seinen Besitz und ich gebe von seinem Besitz jemandem, der Not leidet und bekomme dafür eine Belohnung. Macht das für euch Sinn? Für mich eigentlich nicht, aber so ist Gott, er ist gnädig. Und er liebt es, wenn wir es tun. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, wir denken häufig bei, wenn wir an Arme denken, an Geldspenden, dem, der auf der Straße sitzt und bettelt und das kann richtig sein. Aber schaut mal, was Jesus hier in Bezug nimmt. Er redet nicht so sehr von Geld, er redet von Zeit. Er redet von dem Esstisch. Er spricht von vielleicht körperlicher Hilfe. Und plötzlich sind wir schon einer ganz, ganz anderen Ebene. Gott, das willst du, dass ich tue? Ich meine, meinen Esstisch zum Esstisch von den Menschen zu machen, der kein netter Gesprächspartner ist, der Not leidet, der mir nichts zurückgeben kann. Der Arme ist mein Armer und es ist eine herrliche Sache von Gott, wenn ich meinen Besitz und Überfluss denen gebe, die Not leiden. Nebenbei, die Bibel unterscheidet überall zwischen den Armen und den Faulen. Sowohl im AT wie im NT gibt es eine ganz klare Trennlinie zwischen Armut und Faulheit. Ein Armer ist ein Mensch, der durch Umstände in Mittellosigkeit gefallen ist. Also jemand, der durch Krankheit, Not, Jobverlust, welche Dinge auch immer, in Mittellosigkeit, also in irgendeine Not gefallen ist. Das ist ein Armer nach der Definition der Bibel. Ein Fauler ist ein Mensch, der durch sündiges Verhalten, also Faulheit, in Mittellosigkeit, die sich diese Mittellosigkeit gewählt hat. Deswegen sagt Paulus ganz klar, 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die durchaus könnten, die in der Lage ihrer Kräfte sind, aber sie wollen nicht. Sie wollen in ihrem sündigen Zustand verharren, dann sagt Paulus sogar im Timotheusbrief, unterstützt nur die Witwen in der Gemeinde, die tatsächlich nicht arbeiten können und tatsächlich auf Hilfe angewiesen sind. Also dieser Appell an das Arbeiten ist ganz klar da. Also das hat überhaupt nichts mit Sozialismus zu tun. Es ist wie Pech und Schwefel, das ist wie Tag und Nacht. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber wenn Menschen Not leiden, ihr Lieben, dann sind wir gefragt. Und es muss nicht immer im fernen Kontinent sein. Es ist gut, wenn wir das tun, auch an Organisationen spenden, die sich wirklich um die elementaren Bedürfnisse der Menschen kümmern. Aber so oft ist es direkt in meinem Umfeld, direkt in der Nachbarschaft. Direkt dieser eine Kollege, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Und ich sage, ich schenke dir meine Zeit, wir setzen uns an den Mittagstisch und ich rede mit dir. Das wäre eine Möglichkeit, die dieser Bauer hätte, um davon geben zu können. Ich will es versuchen, mit einem Beispiel einmal auf den Punkt zu bringen. Ich habe vor 2 Jahren ungefähr schon einmal dieses Buch in der Predigt empfohlen an alle, zumindest die in der Familie für die Finanzen verantwortlich sind. Lest dieses Buch von Randy Alcorn, Geld, Besitz und Ewigkeit. Es ist sehr leicht geschrieben. Es ist eine schwere Lektüre inhaltlich, weil ich fast Seite für Seite den Stift nehmen muss, ein Ausrufezeichen machen muss und sage, Herr, wie weit bin ich davon entfernt, was du für mich möchtest? Und er schreibt in diesem Buch über Lisa Wiltshire. Es war eine christliche Schauspielerin, die schon in ihren Teenagerjahren sehr berühmt wurde. Und mit 18 Jahren in einer beliebten Fernsehserie, das war in den 70ern in Amerika, Facts of Life mitwirkte, sehr berühmt wurde, sehr reich wurde. Und dann hörte sie in einer Predigt, wie der Prediger über tausende hungernde Kinder auf Haiti sprach. Und Gott rührte ihr Herz so an, dieses junge 18-jährige Mädchen, dass sie später in ihrem Buch über ihr Leben schreibt, mir wurden die Augen dafür geöffnet, welch ein privilegiertes Leben ich führte. Und wie wenig ich mir bewusst war, was sich in der übrigen Welt abspielte. Ich war zutiefst bewegt und überführt. Und in diesem Zustand des Überführtseins ging sie als reiche 18-Jährige direkt nach dem Gottesdienst zum Prediger, nahm ihre Rolex-Uhr ab, den Schmuck, den sie trug, legte es in seine Sakkotasche, sagte, verkauf das bitte, spende es dorthin. Das wollte sie einfach intuitiv direkt tun, so überführt war sie. Dann ging sie nach Hause und schreibt über ihre Überlegungen hier, ich könnte leicht von 10% meines Einkommens leben. Ich beschloss also, meine Eigentumswohnung zu verkaufen und eine schöne kleine Wohnung zu mieten. Ein alleinstehendes Mädchen musste nicht notwendigerweise in einer ganzen 5-Zimmer-Maisonette-Wohnung wohnen. Und ganz sicher musste ich nicht in einem Porsche herumfahren. Wenn ich das Auto verkaufte und ein bescheideneres kaufte, würde das Tausende von Dollars freisetzen. Ich hatte im ganzen Land Geld in Immobilien angelegt, als 18-Jährige. Wenn ich diese verkaufte, würde das Geld Zehntausende von Kindern ernähren. Ich gehörte nicht zu denen, die lange überlegen. Mein Eifer war stark und ich wusste, dass ich das von Gott gehört hatte und dass ich das Richtige tat. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen Ratgeber, sie sagt nicht wer, ist es die Familie, ist es ihr Fondsmanager, keine Ahnung, aber da kommt ein Ratgeber und sagt und reden auf sie ein, dass es doch irrational ist, dass es keinen Sinn ergibt. Und dann schreibt sie, mein Entschluss begann unter dem Gewicht ihrer Argumente zu wanken, die voller Logik und Weisheit zu sein schien. Schließlich gab ich den Ruf auf, schloss meine Augen und kehrte blind in mein altes Leben zurück, das sinnvoll zu sein schien. Sie lebt ihr Leben weiter und 10 Jahre später schreibt sie, weniger als 10 Jahre später war das Geld sowieso alles Geld weg. Ein großer Batzen war in ein vielversprechendes Bürogebäude in Pittsburgh geflossen, das den Bach runterging. Ein weiterer bedeutender Teil davon steckte in Ländereien in Texas, die während der Ölkrise versiegten und schlussendlich zwangsvollstreckt wurden. Als ich heiratete, verkaufte ich meine Eigentumswohnung und kaufte ein Haus während des kalifornischen Immobilienbooms der 80er, nur um es 3 Jahre später wieder der Bank zurückzugeben, als der Markt ins Bodenlose fiel. The Facts of Life, ihr Buch, wurde aus dem Programm genommen und ich verwendete alles Geld, das ich hatte, solange ich konnte, darauf alles abzubezahlen. Mit 28 war ich pleite. Und dann der letzte Satz, die Schlussfolgerung: Gott versuchte mich dazu zu bringen, dass ich mein Geld im Himmel anlegte, wo es sicher gewesen wäre, aber ich dachte, es sei zu riskant, ihn beim Wort zu nehmen. Und da trifft sie genau den Nerv. Ich dachte, es sei zu riskant, ihn beim Wort zu nehmen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, und ich sage das auch zu mir, lasst uns doch mal die Zeit nutzen, vielleicht heute den Nachmittag, die nächste Woche, um in uns zu kehren. Ich sage jetzt hier nicht, wir müssen in Aktion ausbrechen. Lass uns einfach mal in uns kehren, das Wort Gottes nehmen und vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben sagen: Gott, ich mache mir jetzt wirklich ernste, tiefe Gedanken. Ich will deine Weisheit haben, um weise mit dem umzugehen, was du mir gegeben hast. Die dritte Frage: Wohin fließt mein Überfluss, wenn meine Grundbedürfnisse gestillt sind? Wenn wir zu nahezu jedem Menschen des Neuen Testamentes schauen, der als Glaubensheld genannt wird, fällt uns Folgendes auf: Sie besaßen wenig und waren zufrieden, wenn ihre Grundbedürfnisse gestillt waren. Es scheint so, dass Paulus am Ende seines Lebens einen Mantel hatte und ein paar Kleider, ein paar Bücher, die ihm so wichtig waren, dass der Timotheus sagt: Bring die bitte mit. Und vielleicht noch ein paar andere Habseligkeiten, die er eben auf seiner Reise tragen kann. Mehr scheint dieser Mann nicht besessen zu haben. Jesus, er ging tatsächlich mit nichts aus dieser Welt. Er sagt selbst: Ich habe nicht mal einen Platz, wo ich mich hinlegen könnte zum Schlafen. Ich besitze nicht mal ein Haus. Die Apostel, von denen wir lesen, schienen Menschen gewesen zu sein, die Jesus beim Wort genommen haben. Achtung, es heißt nicht, dass wir keinen Platz haben dürfen, wo wir unser Haupt hinlegen, aber es waren Männer und Frauen, die sagten: Gott, wenn meine Grundbedürfnisse gestillt sind, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Trinken, was man eben braucht, Mobilität, dann freue ich mich zu geben. Zu geben, um deinen Namen groß zu machen. Unser Bauer in Vers 18, er entscheidet sich für etwas völlig anderes und er sprach: Dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und das ist die Unlogik des Hortens. Es ergibt keinen Sinn, was er tut. Er speichert Nahrungsmittel, die er nicht braucht. Er braucht sie schlicht und ergreifend nicht. Und er tut sogar Folgendes: Er verwendet neues Geld, neue Finanzen, neue Zeit und neue Kraft, um Altes niederzureißen, erstmal Neues aufzubauen und dann seinen Überfluss dort zu horten. Lieben, wir müssen uns bewusst sein, jeglicher Besitz, den wir haben, nimmt uns in Verantwortung. Es mag weise sein, in einer Situation eine Wohnung zu kaufen, sein Geld dort anzulegen und sie zu vermieten. Das verbietet uns Gottes Wort nicht. Aber wir müssen uns fragen vor dieser Tat: inwiefern bringt es mich in ein Abhängigkeitsverhältnis und wäre es weise, das zu tun? Es ist nicht unweise, sich eine größere Garage zu bauen, wenn es notwendig ist. Aber lass uns bewusst machen, es bringt uns in eine Abhängigkeit zu diesem Besitz. Es muss gepflegt werden, es muss erhalten werden, es muss renoviert werden. Plötzlich zieht der Mieter aus, es muss jemand nachgeholt werden. Und lasst uns doch Weisheit haben, dieser Mann handelt unweise. Er handelt als Narr. Und genau so wird Gott ihn direkt danach auch bezeichnen. Ich werde den Satz von einem Bibelschullehrer nicht vergessen. Und er hat es auch wirklich gelebt, und zwar Benedikt Peters. Er sagte uns einmal, waren alles junge Männer, so Anfang 20 vermutlich die meisten: Wenn du etwas beiseite legen willst, gib es lieber dem Herrn. Ich weiß nicht, wie er das gehandhabt hat. Hat er Notgroschen? Hat er irgendetwas, das sagt uns Gottes Wort nicht. Aber dieses Prinzip, das ist da. Ich habe Überfluss. Intuitiv sagt mein Ich, speichere, vermehre. Aber kann es sein, dass Gott sagt, gib? Und ich will hier eine ganz wichtige Sache sagen. Ich sage nicht, gib es der Gemeinde. Ich habe innerlich eine tiefe Abneigung gegen diese Art, in den Gottesdienst wie so ein, auf dem türkischen Basar 5 Minuten dafür zu werben, spendet doch euer Geld an die Gemeinde. Ich weiß nicht, woher Christen so etwas haben. Wir finden überhaupt keinen Spendenaufruf im Neuen Testament. Das ist in der Regel eine Sache, die Gott bewirkt. Aber das ist nicht mit emotionaler Musik irgendwie aufzurufen, spendet an die Gemeinde. Ich sage überhaupt nicht, spendet an die Gemeinde. Auch wir sind nur Verwalter mit den Dingen. Vielmehr würde ich sagen, neben dem, es ist weise, das Geld auch an die Gemeinde zu geben. All das hier muss ja erhalten werden. Und wir versuchen, einen Großteil auch weiterzugeben in die Mission, in all diese Dinge. Aber wie wertvoll ist es, ganz konkret zu geben, ein unbekannter Geber zu bleiben. Ja, ich will gar nicht, dass mein Name da auftaucht, aber ich weiß, die Familie neidet Lot. Und zack, ich gehe am Abend hin, ich schmeiß was in den Kasten rein. Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, wo eine Familie, die in Not ist, den Briefkasten aufmacht und ein Bruder oder eine Schwester hat ihm gewirkt durch den Geist etwas hineingegeben? Ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist ein Glaubenswunder. Das haben wir erlebt in unserer Familie. Ich habe sie, glaube ich, schon mehrfach erzählt, damals, als ich noch Student war. In diesem Moment, der Glaube wurde gefühlt um 100.000 Meter nach oben katapultiert, weil man weiß, der lebendige Gott sorgt in Form von Menschen für einen in einer Notsituation. Du kannst vielleicht finanziell nicht, sagst, ich studiere, ich bin Schüler, überhaupt kein Problem. Spende Zeit und Kraft. Bei Renovierungen, mit Fahrdiensten. Frag, ob du zum Babysitten vorbeikommen kannst. Besuch Kranke. Das sind so viele Möglichkeiten, wo ich von den Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, weitergeben kann. Aber, und jetzt kommen wir zum Kernpunkt unserer Seele, der Bauer, der kommt überhaupt nicht auf diese Idee. Warum? Weil er verspricht sich Glück durch seinen Besitz. Er spricht es ganz konkret aus. Oder Jesus legt ihm die Worte in den Mund. Das ist natürlich nur eine fiktive Person. Aber schaut mal, was wir hier in Vers 19 lesen. Warum handelt der Bauer, wie er handelt? Warum ist er so unweise und speichert all das, was er niemals essen kann? Weil er sich eine Hoffnung macht, die unerfüllt bleiben wird. Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Hand aufs Herz. Das haben wir doch auch schon probiert, hunderte Male, und es ist doch jedes Mal gescheitert, oder? Liebe Männer, warum muss immer mehr dazukommen? Warum muss der Anbau, das Auto, die Scheune, das Haus dazukommen? Weil ich mit einem Projekt fertig bin und das erfüllt mich nicht. Und ich sage, ja, dann mache ich eben das Nächste, vielleicht ja dort. Das geht nicht. Ich weiß, dieser Moment, als der Garten bei uns endlich fertig war, das sah schlimm aus davor. Und dann war er endlich fertig und ich sagte jetzt nicht, Seele, iss, trink und sei fröhlich, aber so ein bisschen intuitiv sagte ich das Gleiche. Und dann setzte ich mich einmal hin, dann saß ich da und dachte, jetzt setze ich im Garten. Schön, lieber ein schöner Garten wie ein hässlicher, aber meine Seele war nicht wirklich erfüllt. Es war nett und es ist schön, einen schönen Garten zu haben, es ist eine wunderbare Sache. Gott auch darin wieder zu spiegeln, durch Schönheit und Blumen, herrlich. Aber meine Seele, die muss ich daraus nehmen, weil die wird nicht erfüllt. Punkt. Und das wissen wir. Aber wie schnell tappt man doch in diese Falle, merkt ihr, wie dieser Mann an seine Seele redet. Seele, ruhe dich aus. Aber an diesem Punkt ist keine Ruhe. Sie gibt es nicht. Sie ist nicht in Besitz zu finden. Diese Ruhe findet man nur in einem, dem ewigen Gott. Das ist Ruhe. Das ist Glück, ihn zu kennen und in seiner Gegenwart zu sein und ihm zu dienen, auch mit dem Besitz. Jemand sagte einmal, lass dir die zeitlichen Dinge zum Gebrauch dienen, aber lass das Ewige der Gegenstand deines Begehrens sein. Das ist weise. Lass dir die zeitlichen Dinge zum Gebrauch dienen. Gott hat sie uns gegeben. Wir sollen sie nutzen und wir sollen uns an diesen Dingen erfreuen. An gutem Essen und an guter Gemeinschaft und an schönen Gärten. Wunderbar. aber lass das Ewige der Gegenstand deines Begehrens sein. Und kennst du dieses Glück, Gott nahe zu sein? Weißt du von der Herrlichkeit der Gottheit selbst, die du erleben kannst? Da verblasst jedes Gut und jeder Reichtum. Denn, und jetzt kommt die göttliche Logik, die uns unzwingbar eigentlich auf die Knie bringen muss. Es ist eine Logik, die sagt, was hinterlasse ich denn in dieser Welt, wenn ich sterbe? Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der sich für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Du Tor, sagt Gott, du Narr, heute Nacht musst du sterben. Und dann wird all das, was du dir aufgehäuft hast, von dir genommen. Denn es hat vorher aus dem Petrusbrief von den Fremdlingen gesprochen. Und wenn die Bibel über Christen spricht, dann nutzt sie häufig diese Begriffe wie Fremdlinge oder Pilger, also ein Reisender. Und ein Reisender, der möchte nicht seinen Rucksack vollladen mit Last, die ihn niederdrückt. Ein schlauer Wanderer packt das Notwendige ein, was er braucht, und lässt all das, was er nicht braucht, da, um sich bewegen zu können. Ist da ein voller Rucksack vielleicht bei dir oder bei mir? Mit Dingen, die ich für meine Reise eingepackt habe, die mich niederdrücken, die mich alle 5 Meter Pause lassen machen wollen, weil ich ächze unter dieser Last, weil es meine Gedanken, meine Kraft so einnimmt, dass Gott irgendwo ein kleiner Punkt vielleicht noch im Leben ist. Dieses Gleichnis, es fordert uns auf, Jesus sagt es ja selbst, sei reich im Hinblick auf Gott. Sei reich im Hinblick auf Gott. Und es ist kein materieller Reichtum, kein finanzieller Reichtum, kein Besitz. Das ist etwas ganz anderes. Es ist ein Reichtum, der sich in den Beziehungen des Lebens zu unseren Mitmenschen und in der Beziehung zu ihm auswirkt, als Menschen, die Jesus Christus widerspiegeln. Alcorn, er bringt in seinem Buch einen Punkt, einmal in einer praktischen Anwendung, und sagt, durchdenk doch einmal dein ganzes Leben im Bereich auf Besitz und Finanzen und überlege dir, einmal eine Übertragung der Eigentumsrechte auf Gott zu schreiben. Und dann formt er hier einen kleinen Vertrag auf. Und ich will ihn euch einfach mal vorlesen, nicht als Anwendung, bitte macht es. Aber ich fand diesen Punkt sehr, sehr interessant. Könnte ich meine Unterschrift unter diesen Vertrag mit Gott setzen oder nicht? Er schreibt, hiermit erkenne ich an, dass Gott das Eigentumsrecht auf mich und all mein Geld, meine Güter und alles Weitere hat, von dem ich je angenommen habe, es wäre meines. Statt mich als den endgültigen Empfänger zu betrachten, werde ich mich von nun an als Gottes Bote betrachten. Mich an dem freuen, was er mich behalten lässt, und das weiterleiten, was er an einem anderen Ort haben möchte. Von diesem Moment an werde ich alle diese Güter als sein betrachten und so mit ihnen verfahren, wie er es wünscht. Ich werde mein Möglichstes tun, ihn zu fragen und im Gebet überlegen, wie er möchte, dass ich seine Mittel einsetze, um sein Reich zu fördern. Ich weiß, dass ich, wenn ich das tue, bestimmte irdische Schätze aufgeben werde, aber nur, um im Gegenzug ewige Schätze und eine erweiterte Sicht zu gewinnen und meine irdische Sorge zu verringern. Es wäre mal ein schöner Moment, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, will ich sowas unterschreiben? Niemand muss das unterschreiben, aber wäre das etwas, wo ich sage, das ist meine Gesinnung, das will ich her. Merkt ihr, da steckt durchaus der Gedanke drin, ich freue mich an dem, was Gott mir gegeben hat. Es wäre etwas ganz Unbiblisches, jetzt mit hängenden Schultern und mies, griesgrämig durch die Welt zu laufen, weil ich darf ja nichts mehr genießen, überhaupt nichts. Ich würde sagen, das Genießen beginnt sogar erst, wenn ich mich von dieser Last befreit habe. Weil ich weiß, ich bin nicht abhängig davon. Nein, ein Gläubiger, er empfängt die Dinge von Gott und sagt, wenn er sie hat, danke, Herr. Von ganzem Herzen danke, und er freut sich daran. Aber noch mehr freut er sich, wenn er geben kann. Lass uns ins Gebet gehen vor diesem großen Gott, der uns als Verwalter eingesetzt hat, die ihn um Weisheit bitten, um Freude, um durch unser Leben, unsere Finanzen, unseren Besitz, unsere Zeit, unsere Kraft, ihm Ehre zu bringen und Menschen für ihn zu gewinnen, um gemeinsam in der Ewigkeit zu sein, wo wir endlich von diesem sündigen Teil des Besitzens befreit sind und ganz aufleben dürfen in der himmlischen Gegenwart bei ihm. Amen. Lass uns aufstehen und uns gerne gemeinsam noch beten. Herr, wir brauchen dich und deine Weisheit so sehr für unser Leben. So oft da denken wir treffen Entscheidungen, die sind weise, und dann zeigt sich, dass da so viel Unwissenheit, falsche Motive vielleicht da waren. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort viel gesagt hast über Besitz, über Finanzen, über das Geben. Und dass du uns auch durch dein Leben, Jesus, dass du selbst gezeigt hast, dass ein selbstloses Leben für die Menschen in Not um uns herum die wahre Erfüllung bringt, wenn wir es für dich tun. Der Dienst, das sich aufopfern, das Geben, wo wir können. Herr, wir stehen oft auch in unserem Leben bedrückt vor dir, aber wir merken, wir haben Wege eingeschlagen, die waren nicht gut. Und ich danke dir so sehr, dass du uns in Jesus vergeben hast. Und ich bete, dass du jedem von uns zeigst, wo wir Buße tun müssen. Dir Punkte bringen müssen in unserem Herzen und Leben, die falsch ausgerichtet waren. Und danke dir, Herr, für das Wunder der Vergebung und die Kraft eines Neuanfangs, die durch deinen Geist kommt. Wirke in unseren Herzen. Zeige uns auch, Herr, wo Menschen sind, die Not haben. Leite uns durch deinen Geist, dass wir jeden Tag aufs Neue fragen, Herr, wo willst du mich heute haben? Wo kann ich ein Wort der Ermutigung geben, Zeit aufbringen, jemanden unterstützen, ob finanziell oder durch irgendwelche Dinge? Leite und lenke uns und gebrauche uns für dein Reich. Amen.